Was tut das Gehirn im Kontext, der Körper beginnt zu sterben? Die ursprüngliche Vorstellung, Sauerstoffmangel im Gehirn, dann ist das gleich vorbei. Und was sehen wir? Ein Hochschießen in den Bereichen der bewussten Region, eine Höchstaktivität, die stattfindet, ein sich aufbäumen und der Versuch, eine Lösung zu finden.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Nahtoderlebnisse wissenschaftlich untersucht. Das passiert, wenn wir sterben. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag. Hier sind die Health Nerds. Und in dieser Woche wollen wir hier in der Sprechstunde eure Fragen beantworten. Und es sind viele, viele Fragen reingekommen und auch viele Kommentare, die gar keine Fragen haben, sondern Leute, die uns geschrieben haben, dass sie die Folge gehört haben, dass sie fasziniert sind, wie die Wissenschaft sich in den letzten Jahren dazu auch weiterentwickelt hat. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen. Toll, dass du heute wieder uns deine Zeit zur Verfügung stellst.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die uns geschrieben haben, dass sie Dokumentationen dazu im Fernsehen gesehen haben oder auch in Magazinen darüber gelesen haben und es spannend finden, wie die Wissenschaft diese Themen untersucht. Dich als eine Gesundheitswissenschaftler, als jemand, der sich eigentlich ja mit dem Leben und mit dem gesunden Leben beschäftigt, was fasziniert dich an dem Thema Sterben und was lernst du daraus fürs Leben?
Soll ich jetzt philosophisch beginnen, weil ehrlicherweise der Blickwinkel auf das Thema Sterben und Tod auch ein wichtiger ist und der letztendlich, so pathetisch es klingen mag, zum Leben mit dazugehört. Und auf dieser Ebene lohnt es sich durchaus, sich thematisch damit auseinanderzusetzen. Und wenn man darüber hinausgeht und sich in den auch unterschiedlichen Kulturen anschaut, wie geht man mit Sterben und Tod um, würde ich feststellen, wenn ich bei mir ganz persönlich schaue, wenn ich in meinem Umfeld schaue, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe bisher, waren durchaus mit Trauer verbunden, aber ein synonymes Verwenden von Trauer mit Schwere. Und einen Raum dafür zu geben, dass Trauer viel mehr sein kann und damit anders umzugehen. Also ich möchte natürlich nicht einen kulturellen Umbruch, aber das ist für mich eine persönliche Erfahrung. So, das ist die persönliche Ebene. Wenn wir jetzt nicht, wir haben über die ultimative Todesursache gesprochen, also was passiert dann in unserem Körper? Wir haben dann über diese Nahtoderfahrung und kurz bevor etwas passiert, und Nahtoderfahrung heißt ja, um es auch herauszufinden, gibt es quasi in dem Moment auch wieder ein Zurück. Wie reagiert unser Organismus darauf? Und da finde ich solche Studienergebnisse und auch Ansätze in der Wissenschaft, passende Methodiken zu finden, um mehr Informationen daraus zu bekommen, sehr interessant. Und dann ist es ehrlicherweise eher das Interesse, um sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten dieses Thema aufgegriffen. Du hast es ja eher quasi auch mit vorgeschlagen. Dann habe ich mir oder haben wir uns hier im Team auch die Datenlage zu angeschaut und es als interessantes Thema identifiziert mit einem neutralen Blickwinkel darauf.
Ja, ich finde vor allem, und das ist für mich eher die Erkenntnis, das Bewusstsein von uns Menschen, dass es eben ein Ende gibt oder dass unser Leben zumindest endet, finde ich, wertet ja das, was wir haben, das, was wir leben und erleben, ungemein auf, finde ich. Ja, also das Bewusstsein über den Tod ist im Grunde das Upgrade für unser Leben. So sehe ich das. Und insofern finde ich, wie du richtig sagst, es gehört natürlich beides zusammen, Leben und Sterben. Aber vor allem sollte es uns doch immer daran erinnern, jeden Tag, jeden Moment, den wir hier mit unseren Liebsten haben und den wir hier in irgendeiner Form frei gestalten können, wirklich zu wertschätzen und das Beste draus zu machen.
Und auch das ist eine schon oft gehörte und vielleicht auch pathetische, auch hier, Antwort oder Einschätzung. So, man muss das Leben genießen, jeden Moment, in jedem Augenblick. Ein Thema, wenn ich es dann eher auch nicht auf das Thema des Sterbens direkt beziehe, sondern eben auch auf Gesundheitseinschränkungen, Erkrankungen und die Erkenntnis, die dann doch viele gewinnen, wenn dann irgendetwas an Krankheit einen betrifft, das auch etwas ist, was einschränkend vielleicht sein kann und man erkennt, wie wichtig es doch oder wie gut es war, als es nicht da war. Und diesen Blickwinkel, und dann gehe ich da wieder eher in diese gesundheitswissenschaftliche Perspektive, nicht nur gesund sein, damit man keine Krankheiten hat, sondern herauszufinden, was ich mit dieser Gesundheit dann eigentlich alles anstellen kann. Das ist eigentlich das für mich persönlich das übergeordnete Ziel.
Spannend. Und jetzt wollen wir direkt loslegen, denn es sind viele Fragen reingekommen zum Thema und wir fangen mal direkt an. Zoe hat uns geschrieben via Instagram Direct Message. Kompliment zur Folge in dieser Woche. Ich hatte die von euch angesprochene Netflix-Doku tatsächlich schon gesehen und es blieben bei mir einige Fragen dazu. Viele habt ihr nun beantwortet. Meine Frage jetzt an euch. Ihr habt in der Folge auch über das menschliche Bewusstsein gesprochen. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, zu welchem Zeitpunkt unserer Evolution das Bewusstsein entstanden ist? Und warum ist das überhaupt passiert? Und warum haben nur wir ein Bewusstsein und keine anderen Lebewesen? Vielen Dank für eure Antworten. Es grüßt euer treuer Fan Zoe.
Ist doch eine sehr schöne Frage, die, wenn wir so eine artgerechte Perspektive, eine evolutionäre Perspektive einnehmen, doch sehr gut passt. Vielleicht müssen wir die erste Frage uns auch mit beschäftigen, ob es wirklich kein Bewusstsein gibt bei anderen Lebewesen oder ob es bei uns eben eine ganz, ganz besondere strukturbedingte und über die Evolution entwickeltes Gehirn und wir gehen davon aus, oder würden sagen, dort sitzt es, das Bewusstsein. Wir hatten das Thema mit Bewusstsein, Seele hatten wir ja auch in der Hauptfolge mit angesprochen. Und müssen dabei, glaube ich, verstehen oder erstmal drauf schauen, dass es verschiedene Hauptkomponenten, also strukturelle Komponenten des Bewusstseins gibt. Und da besteht, da hat Zoe absolut recht, ein Unterschied zu anderen Lebewesen. Nicht, weil wir weiterentwickelt sind, sondern, so muss man Evolution nämlich eigentlich verstehen, weil wir einen gesonderten Weg genommen haben. Ja, es gab gewisse Bedingungen, Situationen und Anpassungsvorgänge, wo es sich durchgesetzt hat, dass bitte das Gehirn sich weiter verändern soll und weiterentwickeln soll. Und die Begriffe hat man dann teilweise auch schon mal gehört, wenn wir über das Bewusstsein sprechen. Da hat die Großhirnrinde, der Kortex, insbesondere der präfrontale Kortex, der parietale Kortex, der temporale Kortex, einen wichtigen Einfluss bei. Auch die Okzipitallappen gehören logischerweise mit dazu. Und wir haben aber auch subkortikal, also unter dem Kortex, Strukturen. Da ist beispielsweise der Thalamus, den hat man schon mal gehört, den Hypothalamus, die Basalganglien gehören mit dazu. Aber auch, und dann gehen wir noch weiter runter, und runter heißt wirklich, also denkt es euch genau so, von oben am Kopf beginnend weiter hinten Richtung Hals in die Richtung, wenn wir ins Richtung Rückenmark bewegen. Und davor gibt's quasi noch den Hirnstamm. Und diese Strukturen sind alle, also von daher ist das Bewusstsein nicht nur auf eine einzelne Struktur bezogen, sondern natürlich auf mehrere Strukturen, die eine wichtige Rolle in dem Kontext spielen und ein Wechselspiel auch der Interaktionen mit begünstigen. Und jetzt zu Zoes Punkt, warum haben das andere nicht? Das würde ich noch nicht unbedingt sagen, zumindest nicht so erforscht, aber natürlich kannst du versuchen zu erforschen, wo befindet sich dann letztendlich auch das Bewusstsein. Und wenn es um diese neueren Strukturen geht, dann kann man die Frage relativ simpel beantworten. Neuer heißt Neokortex, also Strukturen, die mit der Zeit gewachsen sind, im Laufe der Evolution gewachsen sind, dann haben die durchaus einen entscheidenden Einfluss, dass sich unser Bewusstsein ganz anders darstellt als bei anderen Lebewesen. Und wenn diese Hirnstrukturen so nicht gegeben sind, dann spielt es bei uns eben durchaus eine wichtigere Rolle. Und im Laufe der Evolution, wenn wir das also zurückgehen, dieser Neokortex, der eher die jüngere Struktur der Primaten ist und sich beim Homo sapiens nochmal besonders weiterentwickelt hat, dann haben wir tiefer liegende und ältere Strukturen, wenn wir uns unterhalb subkortikal, hatte ich gerade schon erwähnt, unterhalb dieses Kortex uns das anschauen, wo wir das limbische System beispielsweise haben, was wir bei Säugetieren finden und hier Emotionen und Gedächtnis gesteuert und verarbeitet wird. Wir haben dann in dem Hirnstamm, den ich eben erwähnt habe, also noch eine Struktur tiefer, nennt sich Reptiliengehirn. Das finden wir dann eher auch bei anderen Lebewesen, die sie im Laufe der Evolution, wie gesagt, andere Abzweige genommen haben. Bedeutet also da, wo die Primatenentwicklung den Weg gegangen ist, den Homo sapiens Pfad quasi gegangen ist und sich die Gehirnstruktur weiter entwickelt hat, kam auch dieses spezielle Thema des Bewusstseins mit dazu. Und da gehören natürlich in den Strukturen noch ganz viele weitere Elemente mit dazu, was Sprachverarbeitung angeht, Gedächtnis und so weiter, kommen viele Aspekte mit zusammen, was dieses irre, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr komplexe Gehirn eines Menschen dann ausmacht. Und es war eine sehr schnelle Entwicklung, wenn wir schauen, dass es Gehirne schon sehr lange gibt, war das, was für Primaten und Homo sapiens passiert ist, sehr schnell. Das heißt, wir haben Massenwachstum. Das ist eine Komponente, aber Masse ist nicht Klasse, sondern es geht darum, dass neben der Anzahl neuer Nervenzellen, neuer Neuronen, auch die Verbindungen untereinander zugenommen haben. Und zwar gleichermaßen. Also nicht nur große Strukturen, sondern mehr Verbindungen. Und diese Konnektivität entscheidet natürlich auch über die Funktionsleistung des Gehirns. Und dann gibt es so manche Ausfälle, Probleme des Gehirns, die auftreten können, weil es doch noch verhältnismäßig sehr jung in der Evolution ist. Also gerade wenn Neuronen mal unkoordinierter feuern und zu bestimmten Problemen im Hirnstoffwechsel mitführen können. Heißt also, evolutionär liegt das auch schon Millionen Jahre zurück, aber typischerweise in der Entwicklung des Gehirns von Homo sapiens oder Primatenentwicklung, dass sich diese Strukturen so verändert haben. Und es gibt ein paar Kofaktoren, die dazugehören, dann bin ich auch gleich fertig. Ein paar Kofaktoren, die dazugehören, also neben diesen Massenzunahme und neue Verknüpfungen, haben wir natürlich ein Thema der Nährstoffaufnahme, die neu dazugekommen ist, die auch sehr präsent war. Also wir wissen, dass die häufigsten Vertreter der Fettsäuren in unserem Gehirn DHA sind. Das hat man schon mal gehört. Und direkt gefolgt die Arachidonsäure, also die ach so schlechte Omega-6-Fettsäure. Da kann man nochmal separat zu sprechen, aber das sind wichtige Vertreter und sie müssen irgendwie ein Teil der Nahrung gewesen sein. Die Veränderung unseres verschiedenen Organe, Verkürzung des Darms im Laufe der Evolution im Vergleich zu anderen Primaten, weil wir andere Nahrungsquellen hatten, die auch nicht nur pflanzenlastig waren und wir hatten diese schöne Koevolution mit dem Feuer, dass wir besser an Nährstoffe rankommen konnten. Und eine ganz, ganz, ganz entscheidende Komponente, Bewegung. Und unser Bewegungsverhalten im Zweibeinstand, sich längerfristig zu bewegen, eine andere Thermoregulation zu entwickeln, bringt eine enge Verknüpfung, dass unser Gehirn dann so schnell wachsen konnte. So, und all diese Punkte, die erstmal Veränderung für das Gehirn bedeuten, haben dann auch einen Einfluss auf diese Art von Bewusstsein, die sicherlich bewusste Wahrnehmung für jeden unterschiedlich ist oder das Bewusstsein für jeden sehr individuell ist, aber die Besonderheit, die aufgetreten ist und diesen typischen Pfad für Homo sapiens genommen hat.
Kurze Frage noch von mir dazu.
Ja.
Gibt es Erkenntnisse darüber, ob es andere Lebewesen, andere Tierarten gibt, die den, sagen wir mal, den Tod als solches in irgendeiner Form verstehen oder wahrnehmen? Keine Ahnung, an Primaten, Affen, Delfine, Lebewesen, Schweine, denen man ja eh dann nachsagt, dass sie sehr empathisch sind, teilweise sehr, sehr große Gehirne auch haben. Gibt es da irgendwie eine Tierart, wo man sagt, da könnte man durchaus von ausgehen, dass die sich des Todes auch bewusst sind?
Also wenn wir in der Argumentation auch mit drin bleiben und wir gehen über Hirnstrukturen und Verbindungen, ne? Also nicht nur Masse, nicht nur großes Gehirn, sondern gute Verbindungen. Da hast du so ein paar Tiere schon genannt. Wenn wir über Elefanten, Delfine, Wale, verschiedene Primaten, Schimpansen, Gorillas, Bonobos, teilweise aber auch im Kontext der Vögel, also der direkten Abstammungslinie eher von den Dinosauriern herkommt, gibt es durchaus Erkenntnisse, was die auch in Richtung des Bewusstseins, aber auch in Richtung Tod und Sterben, wie sie damit umgehen. Also wenn wir über das Trauerverhalten beispielsweise nachdenken, da gibt es Erkenntnisse zu. Gibt es aber auch in die andere Richtung. Mutter-Kind-Bindung kennen wir typischerweise bei Delfinen, Walen durchaus oder auch so kollektive Reaktionen aus so einer Delfingruppe heraus. Hat jetzt nicht dann direkt was mit Tod zu tun, aber natürlich schon eine, es ist nicht nur Leben und dann ist es nicht mehr da und dann geht es einfach weiter. Da passiert durchaus viel. Und da sollte sich, finde ich, Homo sapiens auch nicht zu hoch einordnen. Wenn wir nämlich die Gehirnstrukturen uns anschauen, haben dann Delfine doch ein sehr herausragendes Gehirn. Und nur weil wir vielleicht nicht in der Lage sind, das aktuell hundertprozentig zu verstehen oder es noch nicht erwiesen ist, sollten wir uns nicht ganz nach oben hinstellen. Wir haben einen Weg genommen. Das ist unser evolutionären Pfad, den wir gewählt haben. Unser Gehirn funktioniert so. Es ist definitiv etwas Außergewöhnliches, vor allen Dingen auch, weil wir es so kommunizieren können. Und wie du eben gesagt hast, ist auch uns bewusst werden können und daraus natürlich sehr abstrakt noch andere Dinge ableiten können. Und dementsprechend würde ich es nicht ausschließen, dass auch, oder es ist auch nicht auszuschließen, dass auch durchaus auch andere Tiere, insbesondere aber natürlich die Säugetiere, da durchaus auch einen Bezug zu haben. Klar.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die HealthNerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. So, Matthias, auch mit dem Blick auf die Uhr, lass uns direkt die nächste Frage beantworten. Denise hat uns geschrieben via Instagram Direct Message zur aktuellen Podcast-Folge. Hi, liebe Health Nerds. Wow, was für eine Folge. Mal was ganz anderes. Oder eben auch nicht. Da mich der Gedanke, dass Leben und Tod untrennbar zusammengehören, sehr beruhigt. Toll jedenfalls, dass ihr euch an dieses Thema gewagt habt. Jetzt meine Frage. Was weiß man über Lernprozesse von Menschen, die im Koma liegen? Es gibt ja Geschichten, dass Menschen eine andere Sprache sprechen, wenn sie wieder aufwachen oder mit Zukunftsprognosen aufwachen. Ist da etwas dran? Würde mich sehr über eure Antwort freuen. Liebe Grüße, Denise.
Auch eine sehr spannende Frage. Und super interessant auch diesen Weg zu gehen, und es freut mich auch. Es haben ja einige geschrieben, wie du schon gesagt hast, die auch einfach nur diese Rückmeldung gegeben haben. Ein interessantes Thema. Und das war ja quasi auch der Versuch damit. Und quasi hieraus jetzt abgeleitet, ein vielleicht sehr eng verhaftetes Thema sich mit anzuschauen, wenn wir auf das Thema Koma schauen. Also vielleicht sollten wir damit beginnen, was dann Koma letztendlich auch ist. Und es gibt unterschiedliche Formen des Komas. Also letztendlich hier ein Zustand tiefer Bewusstlosigkeit, in dem der Patient nicht auf äußere Reize reagiert und keine bewussten Handlungen durchführt. So, das ist so allgemein das Thema. Und dann sehen wir natürlich medizinisch in Testungen keine Reaktion auf Licht, Schmerz oder Geräusche, also Reize, die von außen kommen, gibt es keine Reaktion drauf. Und die Kommunikation findet letztendlich nicht statt. Und man muss aber nochmal unterscheiden zwischen verschiedenen Formen des Komas. Dieser vegetative Zustand, das ist so definitionsgemäß eher das, was man als Wachkoma kennt. Der Patient erscheint in dem Moment wach, die Augen können geöffnet sein oder werden geöffnet, aber es gibt eben keine bewusste Reaktion, die mit entsteht. Und es gibt den minimalen Bewusstseinszustand, also auch eine schwere Bewusstseinsstörung mit gelegentlichen Zeichen von Bewusstsein. Und dann gibt es noch eine, das gehört quasi auch in diese Gruppe der Koma-Varianten. Das ist das sogenannte Locked-In-Syndrom, wer das noch nie gehört hat. Ein Zustand, in dem der Patient letztendlich bei vollem Bewusstsein ist, aber nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, zu sprechen oder nach außen das eben mit darbieten zu können oder mit sich mitteilen zu können. Von daher muss man diese Dinge unterscheiden. Und der Punkt ist, mir war das auch nicht, ich musste erst nochmal auch in etwas in die Recherche dazu gehen, weil der Frage nachzugehen, wie viel sind Lernprozesse möglich, sind Informationswahrnehmungen möglich, und interessanterweise gibt es durchaus einige, insbesondere Fallberichte, also das ist vielleicht das, was Denise auch schon gehört hat, man hört immer mal wieder die interessanten Geschichten, da ist dann jemand aus dem Koma aufgewacht und konnte irgendetwas oder hat irgendetwas mitgeteilt. Es gibt hier, glaube ich, keine eindeutige Antwort im Sinne von, ja, das passiert immer oder eben auch nicht. Das heißt, wir haben ja in der Feststellung des Komas natürlich erstmal das, was ich eben schon sagte, Tests, die man von außen machen kann. Dann kann man sich die Situation in einem MRT beispielsweise mit anschauen, auch so ein FMRT, also welche Gehirnareale sind aktiv, welche nicht, was funktioniert nicht. Und auch hier gilt, es ist eine Testmethode, also wissen wir nicht hundertprozentig, ob dann nicht doch etwas ankommen kann und dann logischerweise auch eine Verarbeitung stattfinden kann. Und worauf will ich damit hinaus? Weil dann schnell gerne gesagt wird, ja, es ist ein Wachkoma-Patient, und da steckt natürlich für die Betroffenen, für die Familie natürlich auch sehr viel drin, und du hast deine geliebte Person, die einen doch auch vermeintlich irgendwie reagiert, aber eben nicht so zielgerichtet. Und ich finde es nicht gut, dann einfach zu sagen, ja, dann, oder das, was häufig passiert, so, ja, wir haben hier Tests gemacht, und da passiert eigentlich nicht wirklich viel. Weil wir können es nicht hundertprozentig sagen. Und den viel entscheidenderen Punkt finde ich, selbst wenn die bewusste Situation oder die bewusste Kommunikation nicht so typisch ist, wie wir das kennen, so wie wir jetzt uns beispielsweise dazu austauschen, sondern es ist ein anderer Zustand. Aber dann ist es doch gerade wichtig, Informationen und Kommunikation, auditiv beispielsweise, Übungen und so weiter auch durchführen zu lassen. Das gilt ja für jeden Menschen mit einem normalen Bewusstsein auch. Ich will meinen, wenn ich aufhöre zu lernen, mich zu bewegen, mich mit Dingen zu beschäftigen, dann wird das definitiv auch zum Abbau führen. Bedeutet, dass man durchaus diese Ansprache auch in der Pflege, dass das ganz wichtige Punkte sind. Also nicht einfach nur sagen, da liegt eine Person und ich reiß mal kurz da an der Decke rum und wie auch immer, sondern Kommunikation. Das ist etwas, was ich von Anfang an auch gelernt habe, und auditives Lernen ist durchaus möglich. Und jetzt müsste man sich diese einzelnen Fallberichte nochmal im Detail mit anschauen, auch schauen, was ist dann vielleicht passiert. Und dann kann es wirklich durchaus sein, dass sich in der Sprache irgendetwas entwickelt, wenn die Person wieder aufwachen würde oder dass neue Sachen hinzugekommen sind oder sich verändert haben, weil sich das Gehirn vielleicht auch dafür neu vernetzt hat. Das heißt nicht, dass jeder Koma-Patient auch wieder sein gesamtes Bewusstsein erlangt. Aber sollte das passieren, ist natürlich in der Zeit dazwischen durchaus sinnvoll, in der Kommunikation zu bleiben und auch Reize dementsprechend zu setzen.
Denise, wir hoffen, wir haben deine Frage damit gut beantwortet und kommen direkt zur nächsten. Frank hat uns bei Facebook geschrieben: Hallo ihr Health Nerds, mega spannende Folge zu Nahtoderlebnissen. Es ist faszinierend zu hören, welche Erkenntnisse die Wissenschaft dazu hat. Ihr habt erzählt, dass das Gehirn hyperaktiv wird, kurz bevor wir sterben. Meine Frage: Kann ich mein Gehirn auch zu Lebzeiten irgendwie pushen, also seine Leistungsfähigkeit steigern? Ich bin großer Fan von Rätseln und Mathematik. Nachdenken und Probleme lösen macht mir irgendwie Spaß. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten, meine Gehirnleistung aktiv zu erweitern? Danke für euren großartigen Podcast. Ich werde die Sprechstunde definitiv hören und vielleicht schafft es meine Frage in eure Show. Liebe Grüße, Frank. So, Frank, also da kann ich schon mal sagen, deine Frage hat es geschafft und eine gute Antwort wirst du jetzt auch bekommen von Matthias.
Ich probiere es. Also lasst uns ganz vorwegnehmen, dass auch das Thema der Nahtoderfahrung, das ist das, was ich eben zum Einstieg gesagt habe, eine nüchterne Betrachtung ist und nicht heißt, jeder soll bitte eine Anzahl von Nahtoderfahrungen haben. Ich meine, dass wir auch dazu gesprochen haben, dass Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, im Nachgang auch, also sich die Einstellung verändert, das hatten wir schon gesagt, aber vielleicht auch die Suche nach dem Gleichen nochmal zu erzeugen. So, das bitte nicht. Also nicht, da wollen wir da gar nicht in die Richtung motivierend sein. Nochmal, und da hat Frank recht, was tut das Gehirn im Kontext, der Körper beginnt zu sterben? Und wie gesagt, die ursprüngliche Vorstellung, Sauerstoffmangel im Gehirn, dann ist das gleich vorbei. Und was sehen wir? Ein Hochschießen in den Bereichen der eben schon erwähnten bewussten Regionen, eine Höchstaktivität, die stattfindet, ein sich aufbäumen und der Versuch, eine Lösung zu finden. Und jetzt nehme ich dieses Element raus und sage, der Versuch, eine Lösung zu finden, das ist das, was Frank doch auch möchte. Also bedeutet, wie kann ich bestmöglich mein Gehirn dazu bringen, dass ich sehr fokussiert, und das ist genau das, was passiert, sehr fokussiert auf einen ja sehr risikoreichen Ausgang hinarbeite, das irgendwie zu beseitigen. Ich weiß nicht, ob es verständlich ist, was ich damit meine. Bedeutet, ein Punkt, den man durchaus, und wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, wo man den passenden Reiz quasi für finden kann, sind Reize aus dem Kontext, der uns prinzipiell erstmal im Laufe der Evolution häufig begegnet ist. Stressoren. Und wir sehen das übrigens genau in dem Kontext auch. Auch die Hypoxie, der Sauerstoffmangel im Gehirn, ist der typische Reiz, der auf zellulärer Ebene ganz viele Dinge tut. Und das heißt nicht, jetzt dauerhaft die Luft anzuhalten oder sich nicht mehr zu atmen, das nicht, aber Zustände von niedrigerem Sauerstoff-Partialdruck beispielsweise. Das kann man mit Höhentraining heutzutage beispielsweise machen. Man kann das mit bestimmten Atemtechniken machen. Dass wir da einen sehr ähnlichen Reiz haben, der natürlich auch einen Effekt auf die Hirnaktivität nehmen wird. Und jetzt bleiben wir bei diesen Reizen, über die wir häufig gesprochen haben, also natürliche Stressoren, die uns im Laufe der Evolution immer begegnet sind. Und Stress ist dann nicht per se schlecht, sondern Reize, mit denen unsere Vorfahren mit Lösungen dann konfrontiert waren oder beziehungsweise Lösungen finden mussten, wenn sie mit einer Situation in diesem Bereich konfrontiert waren. Sauerstoffmangel, zu viel CO2, Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Gefahren. Oder auch die Neugierde, irgendetwas zu tun. Und das wäre dann ein anderer Punkt, dass ich auch Neugierde und Motivation für Themen, also mit den passenden Themen, die mich wirklich anreizen, vollen Fokus drauf gehen kann und dann dementsprechend auch meine Hirnaktivität in dem Moment habe. Viel spannender ist es jetzt noch, das ist die einmalige Aufnahme. Viel spannender ist es, ich mache das häufiger und die gleichen Hirnareale arbeiten immer wieder und sehr fokussiert und konzentriert. Also fängt an, das Gehirn sich umzubauen, neue, veränderte synaptische Verbindungen, neue Verbindungen, die geschaffen werden, andere, die gestärkt werden. Und das ist das, was Lernen ist und was wir dann eben bei regelmäßigem Durchführen erkennen, dass sich Hirnstrukturen dann auch nachweislich wirklich verändern können. Und darauf würde ich den Fokus legen. Also bedeutet Dinge, auf die ich neugierig bin, mit einer hohen Motivation dran bin, fokussiert zu bearbeiten. Die natürlichen Stressoren in meinen Alltag mit einzubauen. Das heißt nicht immer intermittierend fasten. Das heißt nicht immer nur intermittierend trinken. Das heißt nicht immer nur Kälte, nicht immer nur Hitze, sondern abwechselnd natürlich die Reize. Aber sich dem natürlichen Stressoren auszusetzen, das ist wunderbar für das Gehirn. Und das Bewegung ist in dem Kontext, ich habe es eben schon gesagt, für die Bildung des Gehirns im Laufe der Evolution, aber auch für den Erhalt des Gehirns und für mehr Verbindungen extrem wichtig. Und da gilt jede Form der Bewegung am allerbesten für neue synaptische Verbindungen und dass auch Wachstumsfaktoren im Gehirn ausgeschüttet werden, ist so hochintensives Training. Wenn man das regelmäßig mit einbaut, hilft das auf jeden Fall. Natürlich haben wir die Ernährungsebene. Ich habe eben die Fettsäuren schon benannt. Omega-3-Fettsäuren, aber eben auch Omega-6-Fettsäuren, die ich als Strukturelemente für meine Nervenzellen benötige. Vitamin B12 gehört auf jeden Fall mit dazu, ganz wichtiger Baustoff für das Gehirn. Und wir haben eine Vielzahl von auch anderen Aminosäuren, die ich in dem Kontext für benötige. Also Nährstoffabdeckung, ja, aber die Bewegung und die Reaktion von dem, was ich dann bewusst wahrgenommen habe, von den Reizen von außen, das zu verarbeiten. Und das kann man trainieren und deutlich verbessern, dann ist das keine Nahtoderfahrung und dann ist es auch nicht in diesem maximalen Extrem. Aber wir nähern uns diesem Kontext etwas an und sehen, wie gut es der Gesundheit insgesamt, aber vor allen Dingen der Hirnaktivität tut.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Vitamine, beispielsweise Vitamin B12, Omega-Fettsäuren, das sind auch durchaus Produkte, die ich als Supplement, als Nahrungsergänzung vielleicht zu mir nehmen kann, um meinen Bedarf wirklich zu decken oder ein bisschen auch zu pushen, um die Gehirnaktivität zu steigern?
Naja, natürlich, weil ohne die, ich meine, das geht weiter. Mhm. Wenn wir über Eisen sprechen, gehört genauso mit dazu. Wenn wir über auch andere B-Vitamine sprechen, aber insbesondere B12 und die Anwesenheit von B12-Mangel in unserer Gesellschaft gepaart mit der Wichtigkeit für die Hirnfunktion. Und also wir haben eine Episode, vielleicht erinnerst du dich noch dran, zum Thema Hirnfunktion schon gemacht, die liegt noch gar nicht so lange zurück. Und wir haben auch hier einige wichtige Nährstoffe identifiziert, die extrem wichtig sind für das Gehirn. Omega-3-Fettsäuren, auf jeden Fall, insbesondere DHA, eben auch die Arachidonsäure. Das heißt, tierische Lebensmittel scheinen irgendwie eine Rolle gespielt zu haben. Ja, Arachidonsäure heißt nicht Leinöl trinken, sondern Arachidonsäure heißt, die bekomme ich aus tierischen Quellen. Cholin haben wir beispielsweise genannt, was ich insbesondere in Eiern finden kann. Aminosäuren und proteinreiche Ernährung, das sind die Elemente, die dazugehören. Und das B12 ist etwas, was ich eigentlich über die tierische Ernährung im Laufe der Evolution immer abgedeckt habe. Und da besteht einfach eine Koevolution. Ja, das heißt, es muss Teil der Ernährung gewesen sein, wenn sich das Gehirn so entwickelt hat, ist aber nicht mehr so präsent. Das kann ernährungsbedingt sein, also wenn man sich dazu entscheidet, weniger tierische Lebensmittel zu konsumieren. Für das Gehirn ist es nicht optimal. Und eine andere Komponente darf man nicht vergessen, die beginnt im Darm. Das heißt, wir haben Darmbakterien, die insbesondere Vitamin B12 produzieren. Bei einer Fehlbesiedelung funktioniert das vielleicht nicht so gut und dann kommt es auch nicht so gut an.
Eine Podcast-Episode, in der wir über das Thema Sterben und Nahtoderlebnisse sprechen. Aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, sprechen wir doch mehr übers Leben und was wir alle daraus lernen können und wie wir ja unser Leben noch glücklicher und gesünder gestalten können. Matthias Baum aus dem Artgerecht Health Nerds Wissenschaftsteam, ganz herzlichen Dank. Es war mega spannend und Leute, an euch, an unsere Community, großes Kompliment. Vielen Dank für eure tollen Fragen. Es macht großen Spaß mit euch, wissenschaftliche Themen zu besprechen und wir können euch eins versichern. Nächste Woche Donnerstag gibt's ein neues Thema. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.